Yeah.
Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu diesem Abend. Ich freue mich, das erste Mal in meinem Leben in Fürth zu sein. Und bisher erlebe ich dieses Spannungsfeld dieser drei Städte als sehr angenehm. Es gab eine gute Vorspeise, nette Menschen an dem Tisch und auch drumherum. Und ich kannte Fürth bisher nur über Quelle, muss ich Ihnen sagen. Und da hat sich ja einiges in den letzten Jahren geändert. Zu Nürnberg ist meine Beziehung oder unsere Beziehung etwas stärker. Ich war schon oft dort und unser Zahnarzt ist in Nürnberg. Das heißt, wir fahren immer ein bisschen weiter hier rüber und genießen dann auch die schöne Nürnberger Innenstadt. Und zu Erlangen muss ich sagen, kenne ich nur einen kleinen Ort. Ich weiß gar nicht, ob der zu Erlangen gehört. Das ist Bubenreuth, ist das richtig? Ein kleiner Ort, da war ich mit einem Freund mal einen Geigenbogen kaufen. Ne? Da ist ja wohl die Geigenbauerstadt. Also das ist schon viele Jahre her, aber es ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ja, gut, vielen Dank auch für die Vorstellung. Eine kleine Korrektur, ich bin nicht mehr in der evangelischen Kirche tätig. Da habe ich also vor über 10 Jahren aufgehört als Bildungsreferent, als ich mich nämlich selbstständig machte als Personal- und Management-Trainer. Und wir führen heute ein Unternehmen für Personal- und Management-Training in Verbindung mit einer Unternehmensberatung, die in Österreich sitzt, um diese beiden Synergien auch zu nutzen. Gut. An meiner Sprache hören Sie, dass ich nicht aus Süddeutschland komme, auch nicht aus dem bayerischen Schwaben, wo wir jetzt seit 4 Jahren leben. Und ich komme ursprünglich mehr aus dem Rheinland. Geboren bin ich im Hunsrück. Das kennen die wenigsten von Ihnen. Das ist umgeben von Wein, nämlich der Rhein, die Mosel und die Nahe. Das sind also so die drei Ecken. Man könnte noch im Westen das Saarland auch nehmen. Bin aber dann sehr früh schon von dieser Gegend weggegangen, weil ich eine Berufsausbildung machen wollte, die es dort nicht gab. Ich wollte Physik machen, Physiklaborant bei einer nicht unbekannten Chemiefirma in Leverkusen. Und so hat es mich dann nach Norden verschlagen. Und dann haben wir noch viele Stationen so in diesem Bereich Nordrhein-Westfalen gemacht, bis wir nach Bayern gekommen sind. Und ich hoffe, dass wir hier jetzt etwas länger bleiben. Wir sind irgendwie nie so richtig sesshaft geworden. Aber nachdem sich unsere Jungs an das bayerische Schulsystem so langsam gewöhnen, nach 4 Jahren, das muss man wissen, wenn man aus einem anderen Bundesland kommt, das war die massivste Umstellung. Die Sprache, das geht. Die Kultur auch. Dass hier viele CSU wählen, habe ich kein Problem mit. Aber das Schulsystem, muss ich Ihnen sagen, war und ist für uns eine wirkliche Umstellung. Gut. Heute Abend haben wir ein Thema, was zuerst einmal vielleicht so ein bisschen einen, vielleicht negativen Touch hat. Und ich hoffe, dass wir es doch ganz positiv hinkriegen. Überleben im Job, die neue Selbstverantwortung im Berufsleben. Ich bin der Meinung, dass sich in den letzten Jahren im Bereich der Berufstätigkeit Veränderungsprozesse ergeben haben, die absolut revolutionär sind. Und ich glaube, dass wir noch nicht am Ende dieser Entwicklung sind und dass es in den nächsten Jahren noch stärker weitergeht. Egal in welchem Hintergrund, in welcher Hierarchiestufe Sie arbeiten, ich glaube, das Überleben im Job ist massiv schwieriger geworden und da haben sich totale Veränderungen ergeben. Was war bisher? Ich glaube, es gab bis vor vielleicht 5 Jahren noch die Situation, dass jemand in ein Unternehmen eingetreten ist. Ich habe bei Bayer gearbeitet, wie ich schon sagte, und das war früher wie eine Beamtenstellung. Da konnte man fürs Leben bleiben und da konnte man in Rente gehen. Ich erinnere mich noch, als ich schon früh dort wieder wegging, wo Freunde mir sagten, wie kannst du hier weggehen? Wie kannst du diese Sicherheit aufgeben? Ja, aber das war damals auch noch kein großes Problem. Ich bin ziemlich sicher, das ist heute vorbei. Auch bei Unternehmen, wo man heute noch sagt, die stehen richtig gut da. Es gibt keine Garantie mehr, dass sie mit 15 oder mit 20 in ein Unternehmen eintreten und dort in Rente gehen. Ich gehe mal davon aus, dass es da noch ein paar Ausnahmen gibt, die das schaffen. Aber an sich wird es sehr, sehr schwierig werden. Und das ist nur eine Auswirkung dessen, womit wir zurzeit zu tun haben. Ich möchte kurz einen Überblick über das geben, was ich Ihnen heute Abend an dieser Stelle in diesem Vortrag sagen möchte. Ich möchte beginnen mit einigen Zitaten zur Situation jetzt, mit einigen Fakten. Ich möchte das Thema Angst gerne anschneiden, weil aus dem, was ich Ihnen gleich erzähle, wird es hoffentlich Ihnen nicht Angst und Bange, aber Sie merken, das Thema ist relevant. möchte über das Thema Ziele etwas sagen, dann zum nächsten Punkt Stress kommen, dann etwas aufgreifen, was in Deutschland relativ unbekannt ist, was mir in USA und Kanada sehr stark begegnet ist, nämlich Coaching und Mentoring, weil es geht um Überlebensstrategien und wie kriegen wir es heute hin, in dieser Situation zu überleben. Ich möchte einen kleinen Ausflug noch zum Selbstmarketing machen, um dann mit einigen persönlichen Resümee-Gedanken zu schließen und einen Ausblick nach vorne zu wagen. Das also zum Ablauf. Erstes Zitat von einem Menschen aus Asien. Singapurs Staatsgründer Lee Kuan Yew hat nach Zitat der Wirtschaftswoche vom 11.08.2005 Folgendes gesagt. Nach 10 bitteren Jahren werden ihre Arbeiter einsehen, dass die gemütliche europäische Welt, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben, am Ende ist. Ob sie es wollen oder nicht. Klaus Kleinfeld, neuer Siemens-Chef, wird in der Wirtschaftswoche zitiert mit dem kurzen Satz: Der Markt bestimmt die Mitarbeiterzahl. Dieter Zetsche, neuer Vorstandsvorsitzender und Leiter von Daimler Chrysler und Leiter der Autofabrik und des Autowerkes Mercedes, sagt am 1.9.2005, ganz gleich, für wie hart wir unser Geschäft derzeit halten, es wird noch härter werden. Und das letzte, Bill Ford aus USA, wird in der Süddeutschen Zeitung am 1.9. zitiert, die neue Sparwelle in unseren Werken spült auf einmal 400 teure Manager fort. Sie merken, es trifft nicht nur den normalen Mitarbeiter, die Führungskräfte der unteren Ebene, sondern heute auch das mittlere und bis hinein ins Top-Management. Das sind Zitate gewesen. Ich will noch zwei weitere Fakten zur Situation andeuten. Zur Autobranche in Deutschland schreibt der Spiegel in seiner vorletzten Ausgabe, Mercedes-Benz streicht wohl nach der Wahl ca. 5.000 Stellen in den deutschen Werken. VW etwa 10.000 und Opel ebenfalls 10.000. Jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland hängt von dieser Automobilbranche ab. Süddeutsche Zeitung, 20.08. Und damit will ich die Zitate abschließen. SAP, Sie kennen dieses Unternehmen, will 2005 rund 3.000 Stellen schaffen. Davon aber lediglich 600 in Deutschland. Der Rest wird im Ausland aufgebaut. Zum Beispiel in Niedriglohnländern wie Indien oder Bulgarien. Das zur Situation dessen, in der wir uns befinden. Und das ist nicht gerade positiv, was ich Ihnen hier vorgelesen habe. Auch wenn am Ende mal ein Unternehmen wieder Leute einstellt. Sie sehen aber, wo der Trend hingeht. Und das ist nicht ohne. Deshalb mein erstes Thema, Angst. Ich glaube, dass sehr viele Menschen heute damit zu kämpfen haben. Und ich gehe einfach mal davon aus, auch einige von Ihnen hier. Denn jeder zweite Mann, etwa 47%, hat Angst vor Arbeitslosigkeit nach neueren Statistiken. An zweiter Stelle erst rangiert die Furcht vor Krankheit mit lediglich 39%. Fast jeder Dritte sorgt sich um einen drohenden Karriereknick und rund 30% der Menschen haben Angst vor der Zukunft. Insgesamt fürchten sich rund 43% aller Erwerbstätigen davor, ihren Job zu verlieren. Das ist nochmal ein Unterschied, ob man Angst vor Arbeitslosigkeit insgesamt hat oder ob man nur denkt, man verliert den Job und bekommt wieder einen neuen. Aber trotzdem, merken Sie, sind das erschreckende Zahlen. Die letzten Zahlen sind von der DAK, also einer Krankenversicherung, ermittelt worden. Und Sie ahnen vielleicht, warum. Weil Angst natürlich über die psychischen Auswirkungen sich auch körperlich auswirkt. Und das kann man heute an verschiedenen Stellen immer wieder beobachten. Was kann diese Angst bewirken? Die Angst ist da, weil eine Veränderung da ist. Sigmund Freud hat einmal gesagt, Angst ist Furcht vor Trennung. Er versuchte Angst mal psychologisch zu definieren. Man kann Angst auch dann erkennen, wenn sich Veränderungen im Leben ergeben, wenn eine neue Situation da ist. Und wenn die neue Situation schlechter ist als die, die vorher war, wächst die Angst umso mehr. Und hier haben wir es mit einem Phänomen zu tun, was mit Sicherheit sehr ernst zu nehmen ist, ob es die Angst in diesem Zusammenhang mit sozialem Abstieg ist, die Darlehen, die man aufgenommen hat, für sein Haus nicht mehr zahlen zu können, oder auch Veränderungen, die sich sonst dadurch ergeben. Ich habe jetzt gerade mit einem befreundeten Ehepaar die Situation, oder es steht bevor, dass durch den Arbeitsplatzverlust einfach die Wohnung nicht mehr gehalten werden kann. Und das sind massive Veränderungen. Man hat sich da eingerichtet und das ist nicht ohne. Auf der anderen Seite kann Angst lähmen und deswegen ist es ganz wichtig, mit dieser Angst umzugehen. Sie nicht zu verdrängen, aber damit zu handeln und sie in irgendeiner Form zu überwinden. Dazu will ich später noch ein bisschen mehr sagen. Ich möchte jetzt auf eine andere Strategie ausgehen, wie Sie Ihr Überleben im Job besser gestalten können. Ich möchte beginnen mit dem Teil, wo ich Ziele überschrieben habe. Warum sind Ziele so wichtig? Ganz einfach, weil wir ohne Ziele ziellos daherlaufen. Interessant für mich als Trainer ist es immer wieder zu sehen, wenn ich in manchen Seminaren, ob das Führungsseminare sind oder persönlichkeitsbildende Seminare, mal die Frage stelle, haben Sie sich eigentlich mal über Ihre Ziele, die Sie in 5 oder mehr Jahren haben, Gedanken gemacht? Und dann gucken schon einige sehr fragend in die Luft. Und dann merke ich, das haben die wenigsten. Ich gehe dann noch weiter und frage, haben Sie sich denn mal nicht nur Gedanken gemacht, sondern diese Ziele mal anderen erzählt? Und da können noch weniger nicken. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, haben Sie sich Ihre Ziele, die Sie in den nächsten Jahren haben, eigentlich mal aufgeschrieben? Und da habe ich herausgefunden, das haben statistisch nur 3% unserer Bevölkerung gemacht. Ja, ihre Ziele, ob beruflicher oder privater Natur, einfach mal niedergeschrieben. Wissen Sie, die Sie in einem Unternehmen arbeiten und dort Verantwortung tragen, wir haben hier gerade an unserem Tisch jemand, der im Controlling arbeitet, in jedem Unternehmen macht man Jahresziele. Und ich glaube, dass man an der Vorstandsebene oder in der Geschäftsführungsebene auch mehr Jahresziele macht. Ja? Interessanterweise machen das die gleichen Menschen in ihrem anderen Umfeld nicht. Ich frage Sie einfach mal, wann haben Sie das letzte Mal Ihre Ziele aufgeschrieben? Mir ist das vor vielen Jahren das erste Mal begegnet bei einem amerikanischen Berater. Und er hat uns in einem Training, in einer Weiterbildung, an der ich teilgenommen habe, dazu herausgefordert. Und ich muss Ihnen sagen, es ist das, was mich in den letzten Jahren mit am meisten geprägt hat. Dass ich mir ganz konkrete Ziele setze, dass ich die einmal im Jahr überprüfe, mindestens einmal im Jahr. Ich mache das übrigens immer in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Meistens sogar am Silvestervormittag. Das ist so eine historisch geschwängerte Zeit. Man guckt auf ein altes Jahr zurück und man schaut auf ein neues Jahr. Man kann zurückblicken, was habe ich erreicht von den Zielen, die ich mir gesetzt habe und was liegt jetzt vor mir in diesem neuen Jahr, was möchte ich, denn es verändert sich immer was. Dieses Ziele finden heißt nicht, dass ich das heute einmal für die nächsten 10 Jahre komplett mache, sondern dass ich da dran arbeite, mir neue Ziele stecke, weil sich die Situation verändert hat. Unsere Kinder sind jetzt 12 und 15, wir haben 2 Söhne. Da ändert sich jedes Jahr sehr viel. Sowohl was die Wünsche an Geschenken betrifft, an Hobbys und an sonstigen Dingen. Heute Abend hat unser Großer das erste Mal gesagt, oh, dann haben wir ja heute sturmfreie Bude. Das war mal wieder was Neues, woran man erkennt, wo die Richtung so hingeht, ne? Und ja, das sind so Dinge, die man machen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, um das, was ich eben angedeutet habe, Ängste, die in die Zukunft hineingehen, zu überwinden. dass wir anfangen, uns Ziele zu setzen. Vielleicht nehmen Sie das mal als Anregung auf, im privaten und im geschäftlichen, im beruflichen Bereich, sich Ziele zu setzen. Im beruflichen muss das nicht nur Karriereziel heißen. Das kann auch heißen, dass man mit seinen Mitarbeitern anders umgehen will, mit seinen Kollegen ein besseres Teamklima zu erzeugen. Im Privaten kann sich das in verschiedene Bereiche hineinziehen, dass Sie vielleicht Ihr Hobby wieder etwas intensiver leben wollen, dass Sie den Vorsatz, sich um den Ehepartner zu kümmern, vor allem denke ich da an die Männer, mal wieder etwas ernster nehmen. Vornehmen tun wir uns das, glaube ich, öfter, aber es zu tun, ist nicht immer so einfach. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die Qualität des Lebens damit noch einmal auch zu erhöhen. Es geht nicht nur um quantitative Ziele, sondern vor allem um qualitative. Das zum Thema Ziele. Und wenn Sie merken, dass sich da etwas bewegt, ist das völlig normal. Man kann das sogar psychologisch begründen. Wenn Sie sich heute ein Ziel für das nächste Jahr setzen und werden in einem Jahr mal zurückverfolgen, was haben Sie davon erreicht, aber setzen im Sinne von aufschreiben, weil in dem Moment legen Sie sich vor sich selbst fest, dann werden Sie merken, in diesem Jahr werden Sie locker zwischen 50% und 70% dieser Ziele erreichen. Warum? Weil Ihr Unterbewusstsein es so tief in sich hineingeschrieben hat, dass Sie tagtäglich, wenn Ihnen diese Ziele wichtig sind, ja, Stück für Stück daran arbeiten, sie auch zu erreichen. Es ist ganz gut, mal immer wieder da reinzugucken, was man aufgeschrieben hat. Aber meine Erfahrung ist, wir werden automatisch dahin gelenkt. Das dazu. Ein weiteres Thema, ich hatte es eben gar nicht genannt, ich habe es gerade vergessen, sehe ich in meinem Inhaltsverzeichnis, ist das Thema Stärken und Schwächen. Das kommt noch vor dem Stress. Mir ist in meiner gesamten Berater- und Trainertätigkeit eine Sache besonders ans Herz gewachsen. Das ist dieser Bereich, dass wir Menschen erstmal absolute Individuen sind. Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, dass von den 6,5, ich weiß gar nicht, oder haben wir inzwischen schon 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde, jeder total gleich, nicht gleich ist, Entschuldigung, nicht gleich ist, sondern anders ist. Jeder Mensch ist ein absolutes Unikat. Sie kennen vielleicht dieses Wort, wir werden geboren als Originale, leider sterben wir oft als Kopien. Aber wir müssen erstmal gucken und aufnehmen, dass bis hinein in unseren Fingerabdruck es keinen anderen Menschen auf dieser Welt gibt, ob in Australien, in Indien, in Spanien oder sonst wo, der so ist wie wir. Wir sind totale Originale. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass das Gott gemacht hat. Sowas kann nicht aus Zufall entstehen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und in dieser Originalität stecken aber ganz spezifische Stärken und natürlich auch auf der anderen Seite Schwächen. Oder ich sag mal Neigungen und besondere Talente. Und in dem Moment, wo ein Mensch anfängt, diese Talente erstmal zu entdecken und dann zu leben und einzusetzen, wird sich einiges teilweise kolossal verändern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist oder wenn Sie in Ihr Umfeld hineinschauen bei der Berufswahl von vielen jungen Menschen. Ich sage einfach mal, der Vater ist Arzt und er hat eine gut gehende Arztpraxis. Und einer seiner Kinder soll doch auch Arzt oder Ärztin werden. Warum nicht? Ob der oder diejenige jetzt das Talent dazu hat, das wird eigentlich gar nicht abgefragt. Das könnte auch der Notar oder der Rechtsanwalt oder der Controller oder der Geschäftsführer sein. Merken Sie? Wir versuchen Menschen, ja, etwas Gutes zu tun, auch den eigenen Kindern, und führen sie auf eine Richtung, die möglicherweise gar nicht ihren wirklichen Talenten entspricht. Und was wir heute sehr viel in unseren Beratungen und Trainings machen, ist zuerst einmal durch professionelle Instrumente herauszufinden, was sind eigentlich diese besonderen Begabungen dieses Mitarbeiters. Und in dem Moment, wo man das herausgefunden hat, gibt es tolle Aha-Effekte. Das ist alleine schon ein Grund, warum mir dieser Beruf unheimlich Spaß macht. Wenn ich teilweise sehe, wie Leute die Augen aufgehen, wie sie sagen, jetzt weiß ich auch warum. Ja? Warum ich mit diesem Kollegen so super zusammenarbeiten kann. Jetzt weiß ich, warum ich ein paar Probleme mit meinem Chef habe. Ja? Weil ich meine eigenen Stärken entdeckt habe und da die Schwächen ja nicht weit davon entfernt sind. Das ist das eine. Ich habe aber auch schon leuchtende Augen gesehen, wo Menschen anfangen, sich dann beruflich in diese Richtung hinein zu bewegen, wo ihre besonderen Talente liegen, egal wo sie jetzt hergekommen sind. Glücklicherweise werden viele Menschen auch schon von früher beruflicher Seite her diese Dinge aufgreifen können oder sie konnten es vielleicht auch selbst tun. Das ist okay. Nur mir begegnen immer wieder viele Menschen, die das nicht können. Und an dieser Stelle, glaube ich, haben wir eine große Chance, in unserem Job etwas mit einzubringen, was eben nur sie selbst können. Dass sie für ihre Abteilung, für ihren Bereich, für ihr Unternehmen etwas bereitstellen können, was kein anderer hat. Leider wird heute in Managerkreisen sehr oft darüber gesprochen, dass jeder ersetzbar ist. Da ist ein bisschen was dran. Ja? Man sollte sich nicht zu ernst nehmen und meinen, ohne mich geht hier gar nichts mehr. Aber in dem Moment werde ich aber trotzdem so Menschen nivellieren, dass sie sich in ihrer Wertigkeit nicht mehr ernst genommen fühlen. Wo Vorgesetzte anfangen, ihre Mitarbeiter von diesen Begabungen her zu begreifen und dann spezifisch einzusetzen, passiert erst einmal ein riesen Motivationsschub auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sage ich mal, Erfolg für diese Abteilung, Erfolg für diesen Bereich, wo man das tut. Die Leute haben Spaß, sie arbeiten oft länger und lieber und merken gar nicht, dass es harte Arbeit ist, weil sie in dem Bereich etwas tun, wo sie besondere Stärken haben. Für mich ein Schlüssel für jeden, der beruflich weiterkommen will. Ich habe vor 2 Wochen mit einem sehr erfolgreichen Berater gesprochen und er hat mir einen sehr provozierenden Satz gesagt. Er hat gesagt, ich habe aufgehört, er ist inzwischen Ende 40, Anfang, ja, ich glaube Ende 40 noch. Ich habe aufgehört, Dinge zu tun, die ich nur halb gut tun kann. Ich habe mich vor einiger Zeit entschlossen, nur noch die Dinge zu tun, wo ich richtig gut bin. Und seitdem bin ich erfolgreicher, seitdem habe ich mehr Freude. Und seitdem an meiner Tätigkeit und seitdem bin ich auch viel entspannter. Das könnte man wieder zum Thema Stress schon mal andeuten und damit wären wir beim nächsten Thema. Vielleicht spüren Sie, worum es geht. Es geht darum, dass ich entdecke, was kann ich wirklich gut. Dazu, wie gesagt, gibt es heute eine ganze Reihe von Hilfen, von Möglichkeiten. Wir arbeiten an der Stelle mit Typologien. Da gibt es den DISC-Test, da gibt es den MBTI, den Myers-Briggs Type Indicator, das HDI, das Hermann-Dominanz-Instrument, nur mal um ein paar zu nennen. Viele kommen übrigens aus USA, weil die schon länger damit arbeiten und weil die das schon vor Jahren entdeckt haben. Stärken und Schwächen. Das nächste Thema ist Stress. Wenn Sie heute in Ihrem Job auf längere Sicht überleben wollen, müssen Sie es gelernt haben, mit Ihrem Stress umzugehen. Ich glaube, dass heute Abend hier fast keiner ist, der nicht mit Stress zu kämpfen hat. Ich gehe einfach mal davon aus. Wenn ich Teilnehmer meiner Seminare frage, wie die Arbeitsentwicklung in den letzten Jahren gewesen ist, im Sinne von, haben Sie weniger Arbeit als vor 5 Jahren? Meldet sich keiner. Wenn ich sage, ist Ihre Arbeit gleich geblieben? Ihr Arbeitsaufkommen meldet sich auch keiner. Das ist mir klar. Wenn ich dann frage, ist es mehr geworden, dann melden sich alle. Das ist klar. Da, wo vorher 3 waren, Sie kennen das, ne? Da geht einer oder er wird gegangen. Das hat man ja, er wird ja heute nicht mehr entlassen, das wissen Sie. Er wird outgeplaced. Das klingt viel schöner, ja? Und dann machen diese Arbeit 2. Jetzt nimmt man wieder 3 zusammen, ja? Und, von denen geht wieder jemand vielleicht auch diesmal in Rente und wieder 2 machen es. Und das macht man immer weiter. Die Wissenschaft hat dafür inzwischen einen Begriff geprägt, der heißt Arbeitsverdichtung. Nur mal so für Sie, damit Sie wissen, womit Sie es zu tun haben. Wir sind auch an dieser Stelle noch nicht am Ende der Fahnenstange. Nur was passiert ist, dass ich immer mehr Menschen sehe, die sich fühlen wie eine ausgepresste Zitrone. und sie sagen, es ist nicht mehr viel Saft da. Und das ist ein Phänomen, was sie vielleicht auch schon selbst erlebt haben. Stress ist etwas, was uns normalerweise gar nicht mal so schlecht bekommt. Sie wissen vielleicht, das ist ja nichts Neues aus unserer industrialisierten Zeit. Wir sprechen zwar seit 20 Jahren von Stress und denken so, was in den letzten Jahren so auf uns zugekommen ist. Wissen Sie auch schon, die ersten Menschen, die vielleicht hier als Homo Fürticus und Homo Nürnbergicus durch die Wälder gelaufen sind, die hatten schon Stress in zwei Situationen. In dem Moment, wo sie mit ihrem Speer durch die Wälder gestreift sind und entweder kam ein Säbelzahntiger und sie sind weggelaufen oder sie haben einen Hirsch gesehen und sie sind hier hinterhergelaufen. In dem Moment haben sie Stress gekriegt. Das Gute damals war nur, der Stress hörte auf, nachdem sie eine Strecke gelaufen waren und sich dann wieder in ihrer Höhle zurückgezogen haben mit dem Hirsch. Ja. Das haben wir heute leider nicht mehr. Dieser Stress bleibt oft in den Abend hinein, oft über Wochen und Tage und Monate. Und jetzt wird dieser positive Stress, man nennt ihn auch den Eustress, irgendwann zum Distress, zum zerstörerischen Stress. Und dann wird's gefährlich. Und da haben wir ein Problem. Das geht noch, wenn man sowas mal 2-3 Wochen durchmacht. Aber wenn das über Monate bestehen bleibt, haben Sie wahrscheinlich schon selbst erlebt oder darüber gelesen, wird es richtig hart und führt zu verschiedensten Formen von Krankheiten. Ja. Für mich ist die größte Entdeckung beim Thema Stress, dass er nicht von außen kommt. Wir sagen immer, da stresst mich etwas. Ja? Und meinen, das sind die anderen, da kommt eine Situation auf mich zu und die bringt mir Stress. Für mich ist die wichtigste Entdeckung dabei, dass Stress hausgemacht oder selbstgemacht ist. Stress beginnt, meine Damen und Herren, in Ihrem eigenen Kopf. Weil das, was auf Sie zukommt, ist überhaupt nicht der Stress, sondern was Sie damit machen, das ist der Stress. Bei mir ist es genauso übrigens. Ja? Also Anforderungen, Umweltreize, irgendwelche Einflüsse kommen auf uns zu. Und die Frage ist immer, wie reagiere ich darauf? Und das macht den Stress aus. Das heißt, wenn Sie es lernen, diese Dinge so zu behandeln, dass Sie sie nicht wirklich im Tiefsten angreifen, dann haben Sie schon eine Menge gewonnen. Zum Beispiel kann man im Arbeitsleben öfter Nein sagen. Und schon kann man Stress abbauen. Das klingt noch sehr einfach. Ich weiß, die Praxis ist nicht so leicht. Ja? Insbesondere, wenn man dem Chef mal Nein sagen soll. Ja? Oder einem höheren Vorgesetzten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber in dem Moment, wo Sie es tun, wird Stress abgebaut und Sie fühlen sich wieder wohler. Stress kann man dadurch abbauen, dass man erst einmal überlegt, was ist das Schlimmste, was mir in dieser Situation passieren kann. Jetzt denken Sie, Moment, jetzt malt er ja den Teufel an die Wand. Aber das ist es nicht. In dem Moment, wo ich mir vorstelle, bewusst vorstelle, was ist das Schlimmste, was mir in dieser Situation passieren kann, fängt mein Unterbewusstsein schon an, Stress abzubauen. Der Grund ist ganz einfach. In dem Moment, wo Sie es nämlich nicht tun, macht Ihr Unterbewusstsein das Gleiche. Es stellt sich nämlich das Schlimmste vor, ohne dass Sie es bewusst tun. Und dieses Unterbewusstsein malt sich noch schlimmere Szenarien aus, als Sie es bewusst tun können. Und der Punkt ist einfach, es hilft, es bewusst zu tun. Der nächste Schritt, ein praktischer zweiter Schritt, ich habe das übrigens, dieses Anti-Stress-System, vor Jahren in den USA kennengelernt. Das ist ein Drei-Schritte-System. Also erster Schritt ist, Sie sagen sich, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Das zweite ist, ich akzeptiere das Schlimmste. Ich nehme es an. In dem Moment, wo es mir bewusst wird, nehme ich es an und sage, okay, wenn es denn so sein soll, muss ich irgendwie damit umgehen. Und in diesem Moment sinkt Ihr Stresslevel noch weiter, weil Sie sich jetzt damit abfinden. Und jetzt kommt der dritte Schritt und der ist der wichtigste. Der dritte Schritt heißt, jetzt tue ich alles, damit der Punkt 1 nie eintritt, das Schlimmste. Aber ich tue es aus einer größeren Souveränität heraus, aus einer größeren inneren Ruhe. Das waren nur zwei kleine Tipps an dieser Stelle, um mit Stress umzugehen. Nehmen Sie bitte dieses Thema sehr ernst. Ich arbeite unter anderem für einen Autohersteller in der Nähe von Stuttgart und für den etwas größeren, wobei mich der kleinere auch interessieren würde. Und vor einigen Monaten erzählte mir ein Teilnehmer, wissen Sie, ich hatte bis vor 2 Wochen einen Chef, 37 Jahre alt. Er kam eines Morgens zur Arbeit und fiel im Büro tot um, 37 Jahre, Herzinfarkt. Er galt in diesen jungen Jahren bereits als Workaholic und es war eine direkte Stressfolge. Ich will Ihnen jetzt nicht Angst einjagen, aber das sind ganz normale Dinge, die heute ablaufen. Und von daher ist dieses Thema ernst zu nehmen und es ist wichtig, daran zu arbeiten. Wie kann man Stress noch abbauen? Ich habe in Amerika etwas kennengelernt, was mich tief beeindruckt hat. Nämlich das, was wir heute hier in Deutschland auch unter Coaching und etwas seltener unter dem Begriff Mentoring verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal so ein bisschen was mitgekriegt oder auch gehört haben. Worum geht es hier? Ich glaube, dass viele Menschen nach dem Motto leben, ich schaffe das schon alleine. Ich glaube, besonders stark neigen wir Männer dazu. Man hat Tests gemacht, da fährt ein Mann in eine fremde Stadt. Und bevor er fragt, ich meine, heute hat man ein Navigationssystem, aber bevor er fragt, wo ist denn, ich sag mal, die Goethestraße, ne, fährt er lieber einen halben Tank leer. Ja. Und da drin steckt so das tiefe Bedürfnis, das schaffe ich auch alleine. Vielleicht kommt das noch aus frühen Zeiten, wo wir alleine durch die Wälder gestreift sind, ich weiß es nicht. Daher haben wir ja auch einen etwas besseren Orientierungssinn, sagt man uns nach. Aber am Ende führt es nicht unbedingt dazu, dass wir unser Ziel schneller erreichen. Und darum muss es heute gehen. Goethe, Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt, höret den Rat verständiger Freunde, das hilft euch am besten. Also er hatte schon so ein bisschen was in der Richtung drauf. Wissen Sie, und wenn es dann nicht so klappt bei uns, wie wir es geplant haben, und es geht so richtig daneben, dann fallen viele Menschen in ein tiefes mentales und emotionales Loch und sie kommen da nicht mehr von alleine raus. Coaching und Mentoring. Ich will Ihnen 2, 3 Beispiele dazu nennen. Also ich sagte, in USA ist das heute so selbstverständlich im Berufsleben, wie der Central Park zu New York gehört. Es ist ganz normal. Bei uns ist es langsam am Kommen. 2 Beispiele dazu. Im Zuge von 10 neuen bayerischen Elite-Studiengängen erhalten 300 hochbegabte Studenten sogar ein Duo-Mentoring. Das heißt, jeder bekommt 2 Persönlichkeiten an seine Seite gestellt, einen Professor und einen Unternehmer, um Kontakte zur Wissenschaft und Praxis aufzunehmen. Das heißt, diese Mentoren kommen aus verschiedenen Bereichen und helfen diesen Studenten bereits während des Studiums Dinge für die Praxis umzusetzen. 2. Beispiel, Baden-Württemberg. An der privaten Zeppelin-Universität in Friedrichshafen am Bodensee wird auch dieses Tandem-Coaching praktiziert. Also die anderen nennen es Duo-Mentoring und in Baden-Württemberg heißt es dann Tandem-Coaching. Jeder Student muss sich selbst jeweils einen Mentor aus der Wissenschaft oder aus dem wirtschaftlichen Bereich suchen. Das kann er weltweit tun. Egal, ob das ein Manager, ein Fernsehkorrespondent oder irgendetwas anderes ist, aber jemand, der in einem Fachgebiet besondere Erfahrung gesammelt hat. Sie merken schon, worum es hier geht. Vielleicht noch zur Klärung kurz. Coaching ist abgeleitet vom Englischen, von coachen, das so viel heißt wie trainieren oder einpauken. Es geht aber dabei nicht darum, dass der Coach seinem Coachee, wie man das heute so schön nennt, vorschreibt, was er tun soll, sondern er gibt jeweils nur Anregungen. Er fragt, wie würden Sie das denn machen? Er kaut dabei nichts vor, er liefert auch keine vorgefertigten Lösungen, sondern er begleitet, er unterstützt, er hinterfragt. Ja, und kann damit aber seinen jüngeren, meist jüngeren Coachee doch an entscheidenden Stellen unterstützen, ihn anleiten und ihn herausfordern. Herausfordern, möglicherweise auch seine Stärken einzusetzen. Mentoring ist ein etwas älterer Begriff. Und bei dem Mentor handelt es sich um einen erfahrenen, älteren Menschen, der vielleicht eher eine Art väterliche Beziehung zu dem hat, dem er etwas weitergibt. Dieser Auszubildende, der zu einem Mentor geht, versucht, so ein Stück in dessen Fußstapfen hineinzutreten. Nicht ihn zu kopieren, aber einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich etwas tue, was dieser erfahrene Mensch, der schon eine Menge an Erfolgen erzielt hat, schafft. Und ich glaube, es geht aber heute in der Praxis gar nicht so stark darum, das Mentoring und das Coachen zu trennen, sondern die Chancen zu erkennen. Ich habe mir in den letzten Jahren einige Male gesagt, schade, dass du nicht in früheren Jahren so einen Mentor oder Coach gehabt hast. Und ich merke, überall, wo Menschen so jemand haben, ist es leichter, Karriere zu machen, ist es leichter, bestimmte Lernschritte zu gehen. Es ist einfach hilfreich. Und das Gute ist, es ist für beide ein Gewinn. Das finde ich stark. In dem Moment, wo ich vor einigen Jahren auch begonnen habe, einige Leute zu coachen, muss ich sagen, es macht unheimlich viel Spaß. Sowohl für den, der etwas lernt, wie für den, der etwas weitergibt. Und ich glaube, es ist eine wirklich gute Sache. Gibt es dafür Möglichkeiten? Ich glaube ja. Es muss auch nicht immer ein bezahltes Coaching sein. Deswegen, Freunde können es auch tun, gute Bekannte. Und ich glaube, dass wir in Deutschland an dieser Stelle auch wieder enger zusammenrücken müssen. Wir müssen lernen, das Know-how, was wir haben, und wir haben eine Menge hier in Deutschland, einfach weiterzugeben, ohne dafür direkt unbedingt schon viel Geld zu verlangen. Dass es das Professionelle auch gibt, davon lebe ich auch ein Stück, aber das will ich gar nicht so stark hier betonen. Ich glaube, jeder von uns hat etwas weiterzugeben. Und die Frage ist, tun wir es? Haben wir den Mut? Und uns auch etwas von anderen sagen zu lassen. Das zum Thema Mentoring und Coaching. Das nächste Thema ist Selbstmarketing. Ich weiß nicht, ob Sie mal darüber nachgedacht haben, wie vermarkten Sie sich eigentlich selbst nach außen? Wer kennt Sie? Mir ist das erste Mal aufgefallen. Manches Marketing läuft ja von alleine, vielleicht ist es auch ein Stück PR. Ich habe einmal für den Handel einige Seminare gemacht und da war es speziell der Möbelhandel. Und dann ist mir aufgefallen, dass die 100 besten Möbelverkäufer in Deutschland in allen großen Möbelhäusern, ich glaube hier in Fürth gibt es auch einige, gibt es XXL Lutz, habe ich neulich mal gesehen. Was gibt es hier noch? Gibt es hier noch ein großes Möbelhaus? Nicht mehr so. Doch, gibt es einige. Sie wissen, was ich meine, diese Megateile. Ne? Diese 100 bis 120 Top-Möbelverkäufer sind in Deutschland namentlich bei diesen Firmen bekannt. Sie können sich vorstellen, warum. Das ist ein bisschen Selbstmarketing. Sie haben sich dadurch empfohlen, indem sie Top-Ergebnisse erzielen. Ja. Mir geht es nicht darum, dass jeder jetzt hingeht und sagt, ich muss überall in Deutschland bekannt sein. Aber die Frage ist, wie kann jemand, der vielleicht genau das sucht, was Sie sind, was Sie können, was Sie an Fähigkeiten haben, wie kann der auf Sie aufmerksam werden? Ich weiß nicht, ob das durch eine Anzeige alleine passieren kann. Also wie kann man sich heute in einem weiteren Umfeld, weil wir hatten gesagt, wir werden nicht immer an der gleichen Stelle arbeiten können, wie können Sie sich da bekannter machen? Zu diesem Selbstmarketing kann man mehrere Dinge zählen. Ich denke zuerst einmal daran, dass ich einfach gut bin in dem, was ich tue. Und damit empfehle ich mich automatisch schon. Ich nenne einfach mal das Stichwort Fleiß. Wer nicht mehr tut als andere in seinem Bereich, wird nie weiterkommen. Und auf den wird auch keiner aufmerksam. Ich versuche das im Moment unseren Söhnen beizubringen. Sie ahnen wahrscheinlich schon. Es ist leichter bei den Menschen, die ich in den Firmen trainiere. Ich hoffe noch. Und manchmal kommt es auch ein bisschen an. Ein weiterer Punkt ist Ausdauer. Egal was passiert, ich glaube, es geht darum, dass ich nicht aufgebe. Ich kann hinfallen, ich kann mal einen Fehler machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass ich lerne, wieder aufzustehen. Egal in welcher Situation. Ich habe vor einiger Zeit jemand getroffen, der hat seine 172. Bewerbung gerade abgeschickt. Und ich habe ihn trotzdem bewundert, weil er hat das mit einem Lächeln getan und er sagt, irgendwann wird einer kommen, der genau mich sucht. Und ich finde das stark. Ich weiß, dass es nicht alle schaffen. Ja. Aber er bleibt dran und er hat Ausdauer. Mir ist in dem Zusammenhang noch ein Erfinder eingefallen, Thomas Edison. Ich habe ihn auch in meinem Buch aufgenommen. Er hat ja nicht nur die Glühbirne oder Glühlampe, besser gesagt, für Elektriker erfunden, sondern eine Menge mehr. Die gesamte Tontechnik kommt von ihm, ganz viele Dinge aus dem Automobilbereich. Wissen Sie, wie viele Versuche er für die Glühlampe gemacht hat, bis es funktioniert hat? Ja, nicht ganz so viel. Er hat über 1400 Versuche gehabt. Irgendwann, ich bin kein Zahlenmensch, Sie merken das schon, die exakten Zahlen müssten Sie nachlesen. Ich habe sie im Buch vermerkt. Irgendwann hat sein Assistent mal gesagt, jetzt höre ich auf bei 1400. Ne, Sie sind verrückt, Herr Edison. Und dann hat Edison gesagt, warum? Jetzt weiß ich, ja, oder kenne inzwischen 1400 Wege, wie es nicht geht. 10 Versuche später hatte er es gefunden. Er hat nicht aufgegeben. Sein Assistent ja. Sie merken, es geht um Ausdauer. Egal, was wir tun, wir brauchen da einen langen Atem. Wenn ich die Trends in der Zukunftsforschung mir anschaue in diesem Bereich, wo es darum geht, sich selbst zu vermarkten, stoße ich noch auf eine ganz wichtige Sache, das ist das Networking. Auf Deutsch Netzwerk. Ich glaube, es wird immer wichtiger. Wir brauchen Menschen um uns herum, mit denen wir in Kontakt sind, mit denen wir über wichtige Dinge sprechen, die Berufliches und Privates betreffen und die uns kennen. Ich bin gespannt auf die neuen Statistiken, wie viele Jobs inzwischen über Networking vermittelt werden. Es geht hier nicht alleine um das alte Vitamin B, es geht heute um mehr. Ja, das Vitamin B ist immer, indem man natürlich jemand kennt, der einen sofort irgendwo einpflanzen kann. Networking ist einfach, man kennt mich und man kennt gewisse Qualitäten, meine Einsatzbereitschaft, meine Ausdauer und meinen Fleiß. Das wären einige Dinge, die man aufwenden oder so aufnehmen kann. Die Zukunfts- und Trendforscher sprechen in diesem Zusammenhang heute von Mitarbeitern, die im Grunde eine Selbst-AG bilden. Das ist so etwas Ähnliches wie die Ich-AG, wobei die mehr einen rechtlichen Hintergrund hat. Selbst-AG heißt, der arbeitende Mensch strebt heute nach ständiger Selbstverbesserung. Ja? Und nur in diesem Zusammenhang wird er für den Arbeitsmarkt der Zukunft noch bestehen können. Im Grunde kann man heute sagen, Sie sind auch als Angestellter, wenn Sie es sind, selbstständig. Sie sind als Angestellter heute selbstständig. Und das ist das, wo ich noch einmal den Draht ganz nach vorne ziehen möchte, an den Anfang des Vortrages, die neue Selbstverantwortung im Berufsleben. Ich glaube, darin besteht sie. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass das Unternehmen, bei dem wir arbeiten, diese Absicherung übernimmt. Sie sind und wir sind heute dazu herausgefordert, selbst daran zu arbeiten, dass wir auch in Zukunft noch etwas auf dem Arbeitsmarkt gelten, egal in welchem Alter Sie sind, egal. Und ich glaube, dahin wird der Trend gehen. Egal, wie wir den jetzt bewerten, ich sehe da einiges Amerikanische auf uns zukommen. Das ist nicht immer gut, aber der Trend wird dorthin gehen, weil wir konkurrieren heute nicht mehr mit nur Menschen hier in unserem Land. Früher hat man das mit Menschen in der Region getan, dann war es im Bundesland oder im gesamten Land. Heute tun wir es weltweit, wir haben es eben gehört. Ich möchte zu einem persönlichen Resümee kommen. Das erste ist, es gibt keine Sicherheit. Bei den schönen Dingen, die ich Ihnen hier beschrieben habe, kann man eine Menge machen. Aber ich kann Ihnen keine Garantie für eine Sicherheit geben, dass Sie auch in Zukunft damit erfolgreich sind oder Ihren Arbeitsplatz behalten oder einen wiederbekommen. Ich würde es gerne tun. Und wenn ich diese Formel hätte, wenn ich diese Techniken kennen würde, wie man das tun kann, ich würde sie Ihnen gerne weitergeben. Ich würde auch gerne diese Dinge vermarkten. Aber es gibt sie nicht. Es gibt heute keine Sicherheit. Es gibt auch kein Patentrezept. Aber was ich in meinem Leben erlebt habe, ist, dass es eine andere Sicherheit gibt, die, egal was in meinem Leben passiert, mir etwas gibt, was Stabilität, was Souveränität und was Angstfreiheit ausmacht. Und das ist der Gott der Bibel, von dem eben in der Einleitung schon gesprochen wurde, den ich persönlich vor Jahren kennengelernt habe. In der Bibel steht ein kurzer Satz und der heißt, fürchte dich nicht. Vielleicht ist er Ihnen schon mal begegnet im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte, als die Engel kamen. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass dieser Satz 365 Mal in der Bibel steht? Und das könnte eine symbolische Bedeutung haben, für jeden Tag einmal. Es steht 365 Mal dort. Jesus von Nazareth hat in einer kurzen Ansprache zu seinen Jüngern einmal gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden ewig bestehen. Sie werden nicht vergehen. An dieser Stelle ist mir mal deutlich geworden, dass das, was in der Bibel steht, diese Worte Gottes, beständiger sind als Felsen, als irgendetwas, was wir auf dieser Erde haben. Es ist mehr und es bietet mehr Sicherheit. Und ich glaube, diese Sicherheit kann Sie auch dahin führen, mit den Ängsten, mit den Sorgen, die man heute in dieser Arbeitswelt hat, besser umzugehen. Es gibt ein zweites wichtiges Wort, das uns an dieser Stelle weiterhelfen kann. Und das ist das Wort, sorget euch nicht. Steht auch in der Bibel. Jesus hat es in der Bergpredigt gebraucht. Und er hat dazu ein wunderschönes Bild gebraucht von den Vögeln am Himmel, die sich nicht für ihr Essen sorgen. Oder die Blumen, die so wunderschön sind, die sich nicht um ihre Nahrung sorgen oder um ihre Kleidung. Sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinket werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann kommt das mit den Vögeln am Himmel. Ich glaube, dass wenn wir uns diesem Jesus von Nazareth anvertrauen, und das habe ich selbst erlebt, dass das beste Entsorgungsprogramm ist, was es im Leben gibt. Und wir an dieser Stelle in uns drin eine Ausgeglichenheit erleben, die kann nicht von Menschen gemacht werden. Ich habe das selbst so erlebt und an verschiedenen Stellen, auch in meinem beruflichen Werdegang, da echte Hilfe erlebt. Ich habe in meiner letzten Stelle, in der ich war, Mobbing erlebt. Und ich habe vor 2 Wochen noch mit einem Bekannten gesprochen, der sagte, als ich früher Mobbing hörte, dachte ich immer, naja, das empfinden manche Leute ein bisschen stark, bis ich es selbst erlebt habe. Und ich kann heute sagen, ich wünsche es meinem ärgsten Feind nicht. Aber ich habe es erlebt. Und in dieser Zeit habe ich auch gesehen, dass Gott zu seinem Wort steht, dass er mir die Sorgen weggenommen hat. Und dass ich an der Stelle, obwohl ich wusste, du wirst diesen Job irgendwann aufgeben müssen und in etwas völlig Neues hineinzugehen, ich sehr ruhig sein konnte, weil ich wusste, das, was kommt, wird gut. Dazu habe ich aus den Fähigkeiten und Neigungen, von denen ich eben gesprochen habe, auch noch etwas Wichtiges gesehen. Weil Gott mir und Ihnen etwas absolut Individuelles mitgegeben hat, steckt dahinter noch mehr. Er hat einen Plan für unser Leben. Und ich glaube, das Größte, was es überhaupt für uns als Menschen gibt, ist diesen Plan zu entdecken. Diesen Plan, den Gott für unser Leben hat. Wir müssen ihn nicht gehen. Gott wird uns nie zwingen, das zu tun. Aber in dem Moment, wo wir hineinkommen, und er hat sehr viel mit dem zu tun, wie er uns begabt hat, ist dieser Weg der beste Weg, den wir überhaupt gehen können. Und ich glaube, Gott führt uns dann in unsere tiefste Berufung. Merken Sie, Berufung hat etwas mit Beruf zu tun. Wer ruft uns denn da rein? Und wer zeigt uns, was der richtige Job ist? An meiner eigenen Biografie kann man ein bisschen dazu erkennen, ich bin Techniker gewesen und irgendwann bin ich völlig umgeschwenkt und ich habe immer noch eine gewisse Leidenschaft für Technik, ich bin Autofan und solche Sachen, aber ich habe irgendwann entdeckt, in mir steckt noch was anderes, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, das macht mir einfach Spaß und ich fördere gerne Menschen und ich lehre gerne und mache Trainings gerne. Und das hat mich erst dazu geführt, Theologie zu studieren, also von der Technik völlig wegzukommen, bis ich dann wieder über die Pädagogik und die Psychologie zurückgekommen bin in die Wirtschaft. Aber ich arbeite bis heute mit Menschen zusammen. Ich weiß noch nicht, was in der Zukunft kommen wird. Ich bin sehr gespannt darauf. Aber ich weiß, indem ich mich diesem Jesus von Nazareth täglich anvertraue und ihn frage, hey, was ist dein Weg für deine Zukunft, für meine Zukunft, wird es weitergehen. Und noch ein letztes. Bei Gott geht es nicht nur ums Überleben und schon gar nicht ums Überleben im Job. Jesus sagt im Johannesevangelium, ich bin gekommen, dass ihr das Leben in Fülle habt. Also nicht nur so ein bisschen, dass man gerade so mit dem Kinn übers Wasser guckt, sondern da gibt's noch weit, weit mehr. Leben in Fülle kann man beschreiben wie ein Glas, was nicht nur halb voll ist. Jetzt kommt es, was auch nicht ganz voll ist, sondern es fließt über. Das ist das, was Jesus meint. Da ist noch so viel drin, dass andere auch was davon haben. Und in dem Moment, glaube ich, kommen wir noch einmal einen Teil einer Berufung näher. Wie sieht das aus, Leben in Fülle? Dazu kann ich heute Abend gar nicht mehr so viel mehr sagen. Sie können es selbst entdecken, wenn Sie diesen Jesus noch gar nicht in dieser Form begegnet sind. Sie können es ausprobieren. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist, mal eine Gesprächsrunde der IVCG zu besuchen. An den Tischen sind solche Einladungen ausgelegt, wo man an einem Tag oder an einem Wochenende sich mit Menschen trifft, die diesen Weg mit Jesus gehen und die ihnen sagen können, was es bedeutet, diese Fülle zu erleben und dorthin zu kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.